herzlich willkommen hier wieder bei KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwareberatung.com. Und wie ihr sehen, aber noch nicht hören könnt, hier ist auch wieder Yusuf bei mir. Hallo Yusuf, ich grüße dich.
Hallo Christian.
Ja Mensch, Mittwoch ist es schon wieder, Mittwochvormittag, unsere Aufzeichnung, unsere wöchentliche. Und wenn ich mir so unsere Themenliste anschaue, es wird einfach nicht weniger, es wird eher mehr. Hast du auch diesen Eindruck?
Ja, es hört nicht auf. Ja, also ja, auf allen Fronten könnte man behaupten.
Ja, also wer gehofft hat, dass jetzt irgendwann dieser KI-Boom mal vorbei ist oder dieser Hype, ich glaube, ich muss jetzt darauf einstellen, es dauert noch ein bisschen. Aber wir sind ja dafür da, euch da auf dem Laufenden zu halten. Und ja, wir müssen aus aktuellem Anlass ganz klar müssen wir auf die vielleicht oder eine der wichtigsten Meldungen eingehen, die KI-Welt in den letzten Tagen beschäftigt hat. Und zwar geht es um dieses Gerangel zwischen Anthropic, der US-Regierung, und OpenAI, die da auch noch mitmischen. Und zwar geht es um die Frage, darf man KI-Technik für militärische Zwecke bereitstellen? Und falls man das macht, welche Leitplanken muss man dabei einhalten? Und Anthropic hat da für sich zumindest engere Grenzen gesetzt als die meisten Wettbewerber. Und das hat dann dazu geführt, dass es Verärgerung gab in der US-Regierung und speziell im sogenannten Kriegsministerium und auch beim Präsidenten. Denn Anthropic wollte und will der Regierung eben nicht all das liefern, was die Regierung gerne möchte. Zum Beispiel ausgeschlossen sind die Massenüberwachung von Menschen, die ja auf Daten wie Browserverlauf und so weiter basieren, und auch die autonome Steuerung und Entscheidung von Waffensystemen. Auch das möchte Anthropic nicht. Und Dario Amodei hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, die KI ist einfach noch nicht so weit, dass sie sowas kann, beziehungsweise dass man ihr sowas in die virtuellen Hände legen darf. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass jetzt eben OpenAI diesen Deal mit der US-Regierung gemacht hat. Und das wiederum hatte dann auf dem Markt einige Konsequenzen. Aber bevor wir da so nach und nach das aufdröseln, Yusuf, wie hast du diese ganze Entwicklung verfolgt und erlebt? Wie ist so dein Eindruck?
Also ich habe sie mit offenem Mund verfolgt, um ehrlich zu sein, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass Anthropic in Wirklichkeit nur sicherstellen will, dass sich die US-Regierung an die Gesetze hält. Weil das ist das Einzige, worum es geht. Und mit diesem Verhalten zeigen sie ganz klar, dass sie der aktuellen US-Regierung einfach nicht trauen. Und das ist tatsächlich beängstigend. Ja. Ob man jetzt für die Kriegsführung KI einsetzen darf oder für autonome Waffen oder zur Massenüberwachung, das sind alles Themen, die, finde ich, in einem globalen Rahmen geklärt werden müssten. Also nicht jedes Land für sich, sondern das müsste eigentlich so wie die Atombehörde, müsste das eigentlich eine ähnliche Behörde regeln. Wir wissen allerdings schon, und das wissen wir aus dem Ukraine-Krieg, dass das bereits heute Fakt ist. Also Drohnen werden bereits autonom gesteuert von KI. Die gesamte Kriegsführung basiert schon grundsätzlich auf dieser autonomen Drohnentechnologie. Auch das Überwachungssystem ist ein Thema, das kennen wir schon seit Snowden. Ja? Also Edward Snowden ist ja quasi, sein Leben wurde zerstört, als er dieses, ich glaube, PRISM hat das, glaube ich, geheißen, dieses Massenüberwachungstool der Amerikaner die halt nicht nur andere Länder überwacht haben, sondern halt auch Amerikaner. Und das zeigt uns schon, dass sich die Amerikaner grundsätzlich nicht an ihre eigene Verfassung und auch nicht an die Gesetze halten. Und aus diesem Grund wollte halt auch der Dario Amodei diese Dinge ganz klar drinnen haben. Er wollte ganz klar drinnen haben, wir möchten keine Überwachung von Amerikanern. Ihr könnt es gern die Russen, die Chinesen, die Europäer, die was auch immer, die Saudis überwachen, aber kein Amerikaner. Also ist eh schon sehr eingeschränkt. Und auch bei den Drohnen, haben sie gesagt, ja, autonome Drohnen, vollkommen in Ordnung, Überwachung, alles Mögliche, aber schießen sollte immer ein Mensch. Auch das ist State of the Art. Und auch das ist anzuzweifeln, dass das die Amerikaner, dass sie sich daran halten würden. Und das ist einfach eine total, da hört es ja auch nicht auf. Ja? Also wir gehen jetzt mal davon aus, selbst wenn die sich streiten und sich nicht einig sind und das private Unternehmen Anthropic sagt, nee, wir möchten das nicht, dann könnte die US-Regierung einfach sagen, gut, dann gibt es halt keinen Deal mit uns. Ist vollkommen in Ordnung. Aber dann zu sagen, okay, wir haben euch bereits man muss ja wissen, Anthropic ist bereits das einzige KI-Unternehmen, das die höchste Klassifizierung hat. Das heißt, die sind schon drinnen, wo weder Google noch OpenAI und noch irgendwer anderer drinnen ist. Ja? Das heißt, es wird bereits für Aufklärungsmissionen, für Überwachungsoptionen, für Kriegssimulationen und dergleichen, wird es bereits genutzt. Und dann zu sagen, und das wird nicht deswegen genutzt, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie einfach die Besten sind. Also das ist die beste Technologie, um das zu tun. Und dann hinzugehen, zu sagen, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann war die erste Drohung, dann nehmen wir es uns einfach. Ja, also sie nutzen dann quasi irgendeine Regelung im Kriegsrecht, dass im Krieg sozusagen man sich der Technologie einfach, man sich die einfach quasi krallen kann, ohne dass man danach fragt. Das ist ihnen aber wahrscheinlich recht schnell klar geworden, dass sie das mit einem privaten Unternehmen im Technologiesektor, das digital ist, so gar nicht machen können, weil sie einfach weder das Know-how haben, noch nachvollziehen können, ob die da jetzt irgendetwas reinpflanzen, was ihnen ein Ei legt. Das heißt, sie haben dann gesagt, gut, puh, das ist jetzt so gefährlich, wir können da gar nichts dagegen tun, wenn ihr sagt, wir wollen das nicht, dann seid ihr ein Supply Chain Risk. Und das würde implizieren, dass kein Unternehmen, das in irgendeiner Kette Supply Chain Anthropic nutzt, beispielsweise irgendeine, Coca-Cola, die Marketingabteilung von Coca-Cola nutzt Anthropic für irgendwelche Texte, dann dürften die keine Cola an die Regierung verkaufen. Ja? Also so krass sind eigentlich die Regelungen dieses Supply Chain Risks. Und das wurde bis jetzt auch nur für ausländische Unternehmen, die der Spionage bezichtigt wurden, ausgesprochen. Und jetzt wird das für ein KI-Unternehmen ausgesprochen, das kratzbürstig ist und eigentlich sagt, hey, wir möchten nur, dass ihr euch an die fucking Regeln haltet. Ja? Und zwar an das Gesetz, nur an das Gesetz. Und damit wir auch sicher gehen können, dass ihr euch ans Gesetz unterschreibt, also erhaltet, möchte ich, dass ihr das auch unterschreibt. Sonst nichts. Und die sagen, nö, auf gar keinen Fall, ihr habt sonst nichts zu sagen, was der, also diese Ansprache von Trump, die dann darauf gekommen ist mit, ja, ihr habt uns nichts zu sagen, wie wir Krieg zu führen haben, nur der oberste Kriegsherr, so ich, ja, ich bin der oberste Häuptling, ich kann sagen, was Sache ist und ihr habt überhaupt nichts zu sagen, was ja vollkommen in Ordnung ist, ja, aber die dann sozusagen hinzustellen, zu sagen, wir nehmen euch einfach die Existenzberechtigung, um so einen Druck aufzubauen, dass die jetzt einfach sozusagen zusagen müssen, ist einfach noch ungesehen. Das ist mafiöse Strukturen, hochkritisch. Also du kannst eigentlich kein Unternehmen, also implizit, wenn das passiert, dürfte kein Unternehmen, das jemals eine kritische Technologie oder ein kritisches Produkt baut, jemals in den USA an irgendeine Regierung etwas verkaufen, weil sie Gefahr laufen könnten, dass, wenn das nicht so passiert, wie sie das möchten, sie ihnen einfach die Existenz rauben könnten. Also das ist das Radikale an der ganzen Sache. Und das zeigt uns einfach, dass keiner vor diesem orangen Affen irgendwie sicher ist, ja.
Und jetzt ist ja dann OpenAI bzw. Sam Altman in diese Lücke gesprungen und hat sich da angedient. Und es hat offensichtlich jetzt kein Problem damit, dass die Regierung diese Bedingungen nicht unterschreiben möchte. Ist das jetzt wirklich ein, wie soll ich sagen, ist da jetzt wirklich ein ethischer Graben, ein moralischer Graben zwischen Anthropic und OpenAI?
Natürlich ist da ein riesen ethischer Graben, sonst wäre Anthropic nie entstanden. Der einzige Grund, warum es Anthropic gibt, ist, weil Sam Altman keinerlei Ethik hat und er über Leichen geht, nur um sein Unternehmen groß zu machen. Und das ist wieder ein Paradebeispiel, wie sich das zeigt. In einem Interview hat er, nachdem das alles irgendwie plötzlich komisch ausgeschaut hat, sage ich jetzt einmal, ne? Als wäre der Speichellecker plötzlich kriechend zum Trump gekommen und hätte ihm die Füße geleckt, um dann die Krümel aufzusammeln, die der andere einfach weggeschmissen hat, oder den Müll aufzusammeln sozusagen, hat das natürlich blöd ausgeschaut, hat er gleich eine Pressekonferenz gemacht und dann hat ihn gleich mal ein Journalist gefragt, schaut das nicht irgendwie blöd aus? Und er sagt, ja, natürlich, aber die Geschichte wird zeigen, wir haben die KI-Industrie gerettet, indem wir da reingesprungen sind. Natürlich zu unserem Nachteil und nur deswegen haben wir das gemacht. Aber die Geschichte wird zeigen, dass das die KI, die gesamte KI-Industrie gerettet hat. Es ist nicht Gier, die mich hier geleitet hat, sondern mein Heldentum. Dass ich es riskiert habe, mich hier in die Bresche zu springen. Aber die 3 Tage davor hat er halt behauptet, na, wir haben denselben Deal wie Anthropic. Ja, also da ist nichts. Also Anthropic war nur zu deppert, um den Deal zu closen. Also die haben sich einfach nur dumm angestellt und wir haben dem Trump gesagt, du musst das jetzt unterschreiben, das sind die Regeln und wir machen genau denselben Deal wie Anthropic und der hat ihn unterschrieben. Also das ist quasi Speichellecker hoch 3. Und dann sich eben vor die Presse zu stellen und sich dann als Held feiern zu lassen, ist halt absurd. Ja, auf jeden Fall zeigt das den ethischen Radar oder den ethischen Kompass vom Sam Altman, der einfach über Leichen gehen würde. Und man muss auch sagen, es gibt so Momente, wo er sein Gesicht zeigt und das ist genau so einer. Auch wenn er versucht, das als Heldentat irgendwie hinzustellen, die Öffentlichkeit sieht's und straft ihn ab. Ne? Also du hast ja, glaube ich, auch einen Bericht darüber geschrieben. Was sagt denn die Öffentlichkeit dazu? Was siehst du in den Zahlen?
Ja, also die Zahlen sind recht eindeutig. Also man hat gesehen, das Ganze fand ja letzte Woche am Freitag statt und am Samstag stieg die Zahl der Deinstallation von der ChatGPT-App in den USA um 295% im Vergleich zum Vortag. Und jetzt, wenn man vergleicht, normalerweise liegt die tägliche Deinstallationsrate bei etwa 9%. Also das ist schon beeindruckend. Parallel brachen auch die neuen Downloads von ChatGPT ein und die gingen am Samstag um 13% zurück und am Sonntag nochmal um 5%. Und man sieht es auch an den App-Bewertungen. Die Ein-Stern-Bewertung für ChatGPT, die sind am Samstag um 775% angestiegen und die 5-Sterne-Bewertungen haben sich im selben Zeitraum halbiert. Bei Anthropic sieht es entsprechend anders aus. Bereits am Freitag gingen die Downloads in den USA um 37% nach oben und am Samstag um weitere 51%. Und ja, das Interessante ist, das Ganze nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch in Europa oder in Deutschland. Da war jetzt oder ist, glaube ich, auch immer noch die Claude-App im iTunes Store auf Platz 1. Auf Platz 2 folgt nicht ChatGPT, sondern Google Gemini und erst auf Platz 3 momentan ChatGPT. Das heißt also, hier sehen wir eine ganz klare Verschiebung zugunsten von Anthropic beziehungsweise von Claude. Und ja, also ob er sich das so gedacht hat, der gute Sam Altman, als er sich da angedient hat, das möchte ich mal in Zweifel stellen.
Ja, das passiert halt, wenn man übereifrig, speichelleckend oder füßeleckend ungeschaut einfach den Opportunities hinterherläuft, ohne zu registrieren, was da eigentlich tatsächlich passiert. Ne? Und das ist auch etwas, was man auch mit Sorge betrachten muss, weil tritt man jetzt mal einen Schritt zurück. Ja? Also all die Entwicklungen, die wir jetzt sehen, und ich habe das ja auch schon letztes Jahr gesagt, also zum Antritt von Trump, ja, all die Entwicklungen, die wir sehen, sind klare autokratische Moves von Donald Trump. Die Medien sind die ersten, die angegriffen wurden. Und auch die Steuerung der Medien. Jetzt mit dem letzten Paramount-Deal, wo sich Netflix zurückgezogen hat, nachdem vorher Donald Trump gedroht hat, dass sie auf gar keinen Fall den Deal gewinnen werden, wenn diese komische Chefin da, die gesagt hat, es gibt noch eine Zeit nach Donald Trump, ja. Nein, klarerweise hat sich Netflix zurückgezogen, weil ihnen klar geworden ist, dass es gar keinen Sinn macht, hier mitzumachen, weil CNN das letzte Medium ist, das hier noch unabhängig berichtet. Auch das ist jetzt Geschichte. Das gehört jetzt Larry Ellison. Larry Ellison wird als erstes, genauso wie bei den anderen, die er dieses Jahr oder die er letztes Jahr übernommen hat, wird er all die kritischen Stimmen entfernen. Und es wird alles gleichgeschalten.
Ich habe mich gewundert, dass der Trump jetzt letztens ein Interview auf CNN gegeben hat, weil ich gedacht habe, den Sender hat er doch immer kritisiert. Aber das erklärt natürlich einiges.
Natürlich, also das ist die Ebene Medien, zweite Ebene der Kontrolle NGOs. Die wurden alle entfernt, weil sie alle kein Geld mehr bekommen. Außer natürlich die Trump, seit neuestem kriegen jetzt die Trump-unterstützenden NGOs wieder Geld. Aber sowas wie Amnesty International oder NGOs, die sich um Menschenrechte und Völkerrecht und dergleichen kümmern, die werden alle sozusagen entmonetarisiert. Das heißt, die zweite Ebene ist jetzt weg. Die dritte Ebene waren die Social Medias. Das hat sich auch erledigt. Larry Ellison hat jetzt die letzte kritische Instanz TikTok erhalten. Der Rest liegt bei Mark Zuckerberg. Und nun geht es an die KI-Systeme, die ebenfalls Meinung machen. Da hat er bereits eine Gleichschaltung mit OpenAI sowieso schon gehabt, genauso wie mit Google. Die einzigen, die hier noch woke sind, ist Anthropic. Die versucht er sich jetzt gerade zu biegen, damit, indem er ihnen die Rechtsgrundlage entzieht, sollten sie sich nicht dem Donald Trump beugen. Und das sind ganz klare Bewegungen der Antidemokratie und der Autokratie, die wir sehenden Auges hier beobachten und immer noch denken, dass das ein demokratischer Präsident ist. Und zwar der Präsident mit der größten militärischen Macht weltweit. Ja.
Wer denkt, dass das ein demokratischer Präsident ist? Ich kenne niemanden.
Ja, aber wir tun alle noch so. Wir interagieren mit ihnen. Gesamteuropa tut noch Speichel lecken. Auch die Methoden, die ihr hier anwendet mit den ganzen Zöllen, das ist alles klar autokratisch und einfach Willkür, die ihr so ja, versucht einfach zu erpressen. Und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Ja? Und egal, wie man jetzt diese ganze Iran-Thematik sieht, ja, auch das ist ein klares Zeichen von ich kann tun, was ich will. Auch wenn das jetzt vielleicht zum Guten der iranischen Bevölkerung enden könnte oder auch nicht, das weiß man nicht, das wird sich erst zeigen. Aber letztendlich ist es eine Machtdemonstration, die dem Rest der Welt und auch dem Rest der anderen Autokraten wie China und Russland zeigen soll, don't play. Ja, also du jetzt hier, du spiel dich, also in Österreich sagt man, spül dich nicht deppert. Ja, also das ist so die klassische Drohung, ich hau dir gleich aufs Maul, wenn du jetzt nicht irgendwie genau das machst, was ich dir sage.
Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch ein super Signal für China und Russland zu sagen, hey, schaut mal, wie das so einfach geht's, könnt ihr auch machen. Solange ihr mich in Ruhe lasst oder mir nicht in die Quere kommt, könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Also ich glaube, das ist eher das, was bei denen ankommt.
Natürlich, weil bei denen hat es ja auch System. Aber dort haben wir auch Embargos, wir haben dort klare Grenzen, mit denen wir keinen Handel machen. Es gibt ganz klare Richtlinien, wie wir eben mit autokratischen Regierungen umgehen und alle halten sich daran. Und diese Autokrat, also und diese Regeln führen dazu, dass die Expansion dieser Gedanken nicht voranschreitet. Weil das ist ja der einzige Grund, warum es diese ganzen Regeln gibt. Warum man eben nicht chinesische Medien in Europa zeigen darf oder warum man diese ganze Propagandamaschine nicht verwenden darf, warum man auch KI-Modelle, die verschiedene propagandistische Grundlagen vertreiben oder verteilen, grundsätzlich sperrt, damit es eben keine Weiterpflanzung dieses Gedankengutes gibt. Bei Amerika ist das genau umgekehrt. Es ist so, dass wir genau dieses Gedankengut hier weiter importieren und alle sich anbiedern und versuchen, das in irgendeiner Art und Weise, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Hilflosigkeit, klarerweise, aber es gibt auch keinen klaren Schulterschluss, um wie gegen Russland oder China, die auch alle, also die zwei Player sind jetzt auch keine kleinen Player und haben auch eine sehr große Bedeutung für Europa gehabt. Und dort haben wir es geschafft. Aber gegen USA schaffen wir es nicht. Ja, und das ist, das wird uns noch auf den Kopf fallen. Und auch hier im Kontext der digitalen Souveränität und auch generell der Souveränität, nicht nur der digitalen, auch der nationalen oder der europäischen Souveränität, sollten da tatsächlich jetzt alle Alarmglocken läuten, die bis jetzt irgendwie geschlafen haben oder, weiß nicht, das letzte Jahr im Suff verbracht haben und nicht aufgewacht sind oder so, keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Aber für diejenigen, die jetzt sich durch diese Aktion von OpenAI oder beziehungsweise auch durch die Standhaftigkeit von Anthropic motiviert fühlen, von ChatGPT zu Anthropic zu wechseln, gibt es jetzt einen Wechselservice, nenne ich es mal, eine Migrationshilfe. Und Anthropic hat dafür einen Prompt entwickelt, den man bei ChatGPT einsetzen kann, um dann das gesammelte Wissen, den Kontext über die bisherigen Interaktionen sozusagen zu exportieren und dann bei Claude wieder einzufügen. Und damit soll dann eine Weiterarbeit auf dem Stand, den man bisher bei ChatGPT hatte, möglich sein. Und ich denke, dass nicht wenige davon Gebrauch machen werden. Ausprobiert habe ich es aber selber noch nicht. Ich nutze im Moment beides. Muss mir mal überlegen, wie ich das machen werde. Ja, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, was noch nicht zu Ende ist.
Was man auch, also gerade heute Also wenn man diese Entscheidung sieht, man sieht jetzt natürlich Daro Amodei, der versucht sich aufzubäumen und versucht hier eine Kante zu zeigen. Man darf die Macht der künstlichen Intelligenz zur Überzeugung von Menschen nicht unterschätzen. Und das ist tatsächlich eine der größten Gefahren, die wir aktuell, glaube ich, nicht so sehen. Sei es jetzt Google, sei es jetzt OpenAI oder auch Anthropic oder auch die chinesischen Modelle. Alle haben eine Informationsasymmetrie uns gegenüber. Das heißt, sie wissen, wer wir sind. Sie wissen, was unsere Vorlieben sind. Sie wissen, welche Gedanken wir haben durch all die Informationen, die wir ihnen preisgeben. Sonst wäre auch dieser Wechsel von OpenAI zu Anthropic nicht so leicht. Ja? Diese Informationen kann eine KI gegen dich verwenden oder so verwenden, dass sie deine Meinung verändert. Ja? Also Persuasive AI ist hier das Stichwort. Ich war ja letztes Jahr bei dem TED AI Event. Und dort hat der Pip Glöckner, hat dort eben einen Vortrag gehalten oder einen TED-Talk über eben Persuasive AI gehalten. Und das ist etwas, was jetzt gerade hier tatsächlich passiert. Und wir müssen wirklich unser kritisches Denken behalten. Jeder, der diese Tools verwendet, sollte hinterfragen, ob die Antworten, die sie da bekommen, in irgendeiner Art und Weise seine Grunddenkmuster verändert oder nicht. Und tatsächlich kritisch hinterfragen, ob die Ausdrucksweise, die Antworten, wie sie sie bekommen. Wir hatten das letztes Jahr auch schon, als Trump quasi schon bei Gemini und bei OpenAI sozusagen seine Barrieren reingebracht hat, wo man nicht mehr fragen konnte, war Donald Trump korrupt, ist da immer gesagt, nein, also da ist gar nichts gewesen, ne? Und oder ich kann diese Frage nicht beantworten. Und da siehst du, dass es hier schon Guardrails gibt, die jetzt immer mehr sophisticated werden, je besser diese Modelle werden. Und das muss wirklich jeder für sich irgendwie im Hinterkopf behalten. Es braucht wirklich einen klaren Geist, um mit KIs heute zu arbeiten.
Ich habe aber Zweifel, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es schon einige gibt, so dich und mich und viele, die sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen, dass die das so machen und dass sie immer auch alles reflektieren und hinterfragen, was sie so von der KI vorgesetzt bekommen oder auch wie die KI mit ihnen interagiert. Aber meine Sorge ist, dass es für die breite Masse leider nicht gelten wird, die einfach sehr, wie soll ich sagen, sehr bequem ist und dann die Dinge, die wir vorgesetzt bekommen, einfach in ihren Alltag integriert, ohne sie zu hinterfragen. Ich denke immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung sehe zu neuen KI-Features von Smartphones, was die alles für dich tun können, dass sie dir eine Route planen können, dass sie dir deinen Urlaub planen können, was auch immer, alles Dinge, für die wir vorher unser Gehirn benutzt haben, dass wir diese Dinge immer mehr in die Hände der KI legen und dadurch einfach da reingezogen werden und eben einerseits, da hatten wir es ja auch schon davon, auch verlernen, bestimmte Dinge selbst zu tun, aber andererseits eben auch lernen, das einfach so anzunehmen, was die Maschine uns da vorsetzt. Also ich bin da schon sehr pessimistisch, muss ich sagen.
Und du hast absolut recht. Und deswegen ist ja die gesamte Entwicklung so schwierig. Und das ist auch genau, also der Grund, warum Wokeism oder Wokeness so ein Problem für Autokraten ist, weil die Grundlage von Woke sein Diversität ist. Nur durch Diversität lässt sich einseitige Beeinflussung steuern. sobald es eine Diversität gibt, gibt es auch unterschiedliche Blickwinkel und es gibt auch Leute, die auch die KI würde sich ausrichten an die verschiedenen Blickwinkel und auch an die diversen Sichtweisen. Das ist natürlich der größte Feind eines Autokraten. Du darfst keine Diversität haben. Und deswegen ist auch der erklärte Feind Wokeness. Und das ist auch eines der größten Probleme. Und Donald Trump hat es ja auch quasi genannt, dass eine Woke AI nicht entscheiden darf, wie Krieg zu führen ist. Ja? Das heißt, er ist sich dessen vollkommen bewusst, was er da tut. Und es ist eine bewusste Entscheidung, diese Gleichschaltung und Entfernung von Diversität. Und das ist wirklich ein Problem. Und du hast recht, wir als Endnutzer haben so gut wie keine Chance, wenn es keine Diversität in den Modellen mehr gibt. Und deswegen braucht es tatsächlich auch einen europäischen Ansatz oder irgendeine Art von entkoppelten Ansatz, der diese Diversität auch bringt. Ja, vielleicht ist es eine Mischung zwischen Llama und den chinesischen Modellen oder ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwas müssen wir tun. Also so wie es derzeit, also die Richtung, die jetzt alles zeigt, ist wirklich gefährlich.
Ja, sehe ich genauso. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, das Rad dreht sich weiter und die Technologie schreitet voran. Und damit kommen wir mehr oder weniger elegant zur nächsten Kategorie, nämlich KI's Next Topmodel. Und da möchten wir euch auch nochmal ein paar News vorstellen, die es jetzt in den letzten Tagen gab. Fangen wir einmal an mit OpenAI beziehungsweise GPT-5.3 Instant. Die wichtigste Änderung dabei ist eigentlich, soweit ich das gesehen habe, die Ansprache der KI gegenüber den Nutzern. Weil es, glaube ich, von vielen kritisiert wurde. GPT-5.2 Instant hat sehr schnell, wenn man etwas gefragt hat oder ein Problem geschildert hat, hat sehr schnell einen therapeutischen Ton angeschlagen und hat zum Beispiel geraten, jetzt erstmal tief durchatmen und mit dir ist alles in Ordnung, du hast kein Problem, du bist als Mensch in Ordnung. Ja, also so, obwohl man eigentlich überhaupt gar kein Problem hat mit sich selbst, aber das kam dann so rüber und das ist jetzt so die wesentliche Änderung, die jetzt bei 5.3 stattgefunden hat. Das Ganze ist jetzt wesentlich sachlicher und nüchterner und ja, die Menschen werden nicht mehr so stark infantilisiert. Ich glaube, dieser Begriff wurde auch verwendet in diesem Zusammenhang. Ja, also ich persönlich hätte damit kein Problem, so angesprochen zu werden, aber wie man ja schon öfter gesehen hat, bei ChatGPT ist das ein Faktor, also der Stil, die Anrede, die viele Menschen triggern kann. Hatten wir ja schon.
Das sehe ich ähnlich. Also das ist sicher ein Faktor. Aber es gibt halt auch ein paar so technische Dinge, die jetzt besser sind. Also erstens einmal, es ist schneller. Und es soll wohl bessere Websuchergebnisse haben und reduzierte Halluzinationen um 26,8%. Also das heißt, es ist insgesamt, es nähert sich quasi eher dem großen Modell an, ist aber schneller und günstiger. Also und das ist, glaube ich, auch so der Kontext, in dem man das auch alles betrachten muss. Weil auch wenn du dir, also als nächstes gibt es ja auch noch Gemini 3.1 Flash Lite, ja, ist ja auch rausgekommen. Der soll 2,5 mal circa schneller sein als der Vorgänger und nur 25 Cent pro Millionen Token kosten. Ja, also das heißt, du kannst hier hochvolumige Enterprise-Inference quasi drüber jagen. Und das ist, glaube ich, bei beiden jetzt genau. Und deswegen, also die sind ja auch am selben Tag hier gelauncht worden. Also Gemini 3.1 Flash Lite und GPT-5.3 Instant. Und das schlägt in beide in dieselbe Kerbe. Und da hängt auch zusammen auch der ganze Agentic-Use. Ne? Weil wir dank OpenClaw haben alle ein bisschen sozusagen ihren Horizont erweitert und haben nicht mehr so eingeschränkt darüber nachgedacht, wie man agentische, also KI agentisch nutzen kann. OpenClaw hat da einfach allen die Augen geöffnet und jetzt explodiert die Usage. Ja? Und alle, die das tatsächlich nutzen, kommen drauf, so wie wir auch, ja? Dass das API-seitig natürlich ein massiver Kostenfaktor ist. Ja? Vor allem, wenn du viele Sachen gleichzeitig tust oder halt alles durch einen Agenten jagen kannst oder Multi-Agenten-Systeme hast, dann wird das halt sehr schnell sehr teuer. Und deswegen braucht es jetzt halt Modelle, die hier schnell sind und kostengünstig sind. Und das hatten wir auch schon letztes Jahr angekündigt, dass das ein entscheidender Faktor sein wird, dass natürlich die Fähigkeiten eines Modells relevant sind. Und solange es auch eine Steigerung gibt, also jedes Modell wird ein bisschen besser oder schlauer oder eröffnet neue Fähigkeiten, aber irgendwann hast du den Level erreicht, wo jedes Modell eh alles kann. Und dann zählt nur noch mehr, was kostet es. Und da sind wir jetzt gerade, also gefühlt. Wahrscheinlich kommt morgen GPT-5 raus, ja, 6 raus oder 4.5.4 oder Gemini 3.5 oder weiß nicht, Opus 5. Ja. Und wir denken uns auch, oh, Wahnsinn, daran hätten wir gar nicht gedacht. Aber aktueller Stand ist, die Revolution, die letztes Jahr zu Weihnachten losgetreten wurde mit Opus 4.5 und auch GPT-5.2 und Gemini 3, die hat schon ein Level erreicht, wo eigentlich alles schon genutzt werden kann. Also es muss nicht viel besser werden.
Wobei ich einen Punkt, den gehe ich nicht ganz mit. Und zwar, du hast gesagt, wir sind jetzt schon fast da, wo es eigentlich nur auf die Kosten drauf ankommt. Du hast ja vorhin im Zusammenhang mit GPT 5.3 Instant gesagt, die Halluzinationsrate ist gesunken. Mhm. Für mich ist das aber ein entscheidendes Kriterium. Solange wir eine Halluzinationsrate haben, die größer 0 ist, schränkt das für mich den Einsatz von solchen Modellen noch extrem ein, weil es bedeutet, dass ich im Grunde immer, bevor ich etwas, von der Entwicklung in die Produktion nehme, dass ich immer eine Kontrollschleife brauche, dass ich immer gucken muss, weil es können halt immer Fehler drin sein, auch bei einer Halluzinationsrate von 0,5%, sagen wir mal. Und gerade so im Bereich Content-Erstellung, mit dem ich ja mich auch sehr stark befasse, da ist es halt einfach so, jede Halluzinationsrate, die eben größer 0 ist, ist halt einfach, das ist wie schwarz oder weiß aus meiner Sicht. Und da bin ich mal gespannt, ob es gelingen wird, auf absehbare Zeit Modelle auf den Markt zu bringen, die wirklich diese schwarze Null oder wie auch immer, diese grüne Null in dem Fall erreichen bei der Halluzinationsrate. Das wäre für mich ein echter Gamechanger.
Dem muss ich entgegensetzen, dass Menschen eine viel größere Halluzinationsrate haben. Ja? Also das klingt jetzt blöd, aber diese Diskussion über Halluzinationen setzt ja immer, also geht immer davon aus, dass das, was Menschen tun, halluzinationsfrei ist. Aber das stimmt ja nicht. Wir haben auch ein Gedächtnis, wir erinnern uns an Dinge und die sind oft nicht so, wie sie tatsächlich waren, sondern so, wie wir sie uns zurechtgebogen haben in unserem eigenen Kontext. Genau dasselbe Problem hat auch eine KI. Ja? Und es kommt hier, glaube ich, nicht mehr so auf die Halluzinationsrate an, sondern auf die Absurdität der Halluzination. Also wenn jetzt nicht alles sozusagen komplett absurd ist oder bei den Haaren herbeigezogen ist, ja, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, weil in kleineren Dingen, ob das jetzt 26,8 war oder 26,3, mag relevant sein in einem statistischen Kontext, aber in unserem Kontext heißt das nur, es ist um ein Viertel besser geworden. Ja? Also, und der Kontext reicht auch.
Entschuldigung, sag zu Ende.
Ich glaube, man muss das immer im Kontext sehen. Ja? Also es gibt halt Dinge, also wenn du zum Beispiel im Quality Assurance bist, hast du ganz kleine Bänder, ja, wo du Fehlertoleranzen hast. Mhm. Aber in anderen Bereichen hast du halt viel größere Fehlertoleranzen. Und das ist, glaube ich, der Kontext, in dem man auch diese Halluzination setzen muss. Es gibt Bereiche, wo man KI noch nicht einsetzen kann, weil die Fehlertoleranz noch viel zu hoch ist. Aber in anderen Bereichen, also, und ich würde hier zum Beispiel Artikel oder Medien und dergleichen hergehen, ist sie schon viel besser als der Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem wird darüber diskutiert. Und das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil die Ansprüche an die KI viel höher sind als an den Menschen. Das ist ähnlich wie mit dem Autonomous Driving. Ja? Da wird halt gesagt, ja, was passiert, wenn die KI ein Kind überfährt? Ja, aber jeden Tag überfahren Menschen Kinder. Ja?
Ich glaube, da hat es was mit Haftungsfragen auch zu tun, was natürlich bei einem Menschen nochmal was anderes ist, als wenn jetzt eine KI den Fehler macht. Aber ja, natürlich stimme ich dir zu, dass die Schwere oder die Auswirkungen von Halluzinationen je nach Kontext unterschiedlich sind. Ich habe das jetzt eher so abstrakt gesehen. Ich meine, wir haben ja zuletzt, im Herbst letzten Jahres hatten wir über den Fall gesprochen, dass eine Consulting-Firma, Unternehmensberatung, ich weiß nicht mehr, welche das war, einen Bericht abgegeben hat.
Die Leute, ja.
Okay, genau. Und dieser Bericht enthielt eben Links auf oder Verweise auf Quellen, die es gar nicht so gab. Ja, das ist natürlich dann, das ist dann schon problematisch, wenn so etwas passiert. Es kann grundsätzlich das Vertrauen Medienhaus, in einen Publisher, in einen Autoren auch untergraben, wenn da Verweise drin sind, die es nicht gibt oder die vielleicht auch einfach nicht das aussagen, was angeblich da drin steht. Und deshalb, also finde ich es generell schon ein Problem. Man kann es abstufen. Und ich glaube eben in dieser Kombination, also KI erstellt etwas, ein anderes System, sei es eine KI oder sei es ein Mensch, schaut drüber und macht nochmal einen Check. Ich glaube, in dieser Situation kann man ein höheres Maß an Sicherheit haben. Ja, also natürlich machen Menschen Fehler, das sehe ich selbst an mir auch. Wenn ich was geschrieben habe und ich lese zweimal drüber, dann finde ich zweimal Fehler. Selbst wenn ich einmal schon eine Schleife gemacht habe, ist es ganz normal, weil man vielleicht gerade an irgendwas anderes denkt, während man etwas tut oder weil man vielleicht wirklich etwas falsch in Erinnerung hat. Das ist schon richtig, ne? Aber ich finde es auch in Ordnung, ich finde es auch völlig okay, dass man an die KI höhere Ansprüche stellt als an den Menschen. Denn die KI sollte auch in bestimmten Bereichen zu mehr in der Lage sein als der normale Mensch. Sehe ich so.
Ja. Also ich sehe das eh auch genauso. Ja, also ich, das hat jetzt vielleicht so geklungen, als würde ich das anders wahrnehmen, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ich verwende die Technologie, damit ich besser werde, nicht damit ich gleich blöd bin, sondern und es gibt ja tatsächlich auch, so gerade was so Halluzinationen angeht, es gibt ja auch einen Parameter, also diese Temperatur, die man einstellen kann, gibt ja auch quasi den Grad der Halluzinationen mehr oder weniger frei. Und ich habe jetzt erst vor kurzem habe ich ein System gebaut, also eine Software, die sich tatsächlich an die Inhalte halten muss, die ich ihr gebe, ja, und nicht anfängt, da irgendwas irgendwie rein zu interpretieren. Und da kann man dann halt eine sehr hohe Temperatur angeben, also absolut, und sagen, es darf nur das interpretiert werden, was da steht, oder gesagt werden, was da steht. Das kannst du halt bei einem allgemeinen KI-System wie ChatGPT oder also all diesen Chat-Agents, sage ich jetzt einmal, die ja mit multiplen Aufgaben dealen müssen, also mathematische Aufgaben, Wiedergaben, Zusammenfassungen, Interpretationen, Meinungen, und all diese verschiedenen Sichtweisen. Theoretisch muss das Modell so schlau sein, dass er in jedem dieser Sachen quasi genau die perfekte Temperatur einstellt. Natürlich ist das nicht möglich, ja. Und deswegen wird's immer Halluzinationen geben. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist, du suchst dir den Kontext, wo du eine gewisse Temperatur haben willst und genau diese stellst du dann ein und genauso in deinem Business-Kontext oder in deinem Workflow-Kontext kannst du das dann genau einstellen und sagen, wie du das möchtest. Und wenn du sagst, es muss immer zu 100% passieren, dann lässt sich das auch in Software einfach umwandeln und dann, dann brauchst du auch keine KI dazu, sondern dann ist es eine absolute Software. Weil ein Predictive Model wie ein Large Language Model, was ja einfach nur den Next Token predicted, wird immer auch diesen Faktor, also ist nicht deterministisch und kann auch immer dazu führen, dass du keine 100%ige Antwort bekommst.
Also ein gutes Beispiel für sehr wenige oder sehr niedrige Halluzinationsrate ist für mich immer wieder Notebook LM von Google. Man gibt Quellen an, die verwendet werden sollen und ich erlebe es ganz selten, dass dann in dem Text, der sich daraus ergibt, dass dann da irgendwie ja, Fehler enthalten sind oder grobe Fehler enthalten sind. Finde ich also ein sehr gutes Tool nach wie vor.
Genau, aber das ist halt, deswegen sage ich ja, das ist der Kontext, weil hier Notebook LM, dessen Aufgabe ist es ja, dass du nur mit den Daten arbeitest, die du zur Verfügung stellst. Das heißt, die Temperatur wird bei 0,99 oder vielleicht sogar bei 1 liegen. Damit es, also wird wahrscheinlich eher so 0,95 oder sowas liegen, damit es noch ein bisschen einen Interpretationsspielraum hat, aber viel höher wird das nicht sein. Und deswegen ist es auch so genau. Und es wird dir nichts erzählen, was da nicht drinnen steht. Oder sagen, das weiß ich nicht. Ja. Und aber das geht halt für den Use Case, aber stell dir vor, du fragst ChatGPT, was steht in dem ja, in den News, ja. Da hast du 50.000 unterschiedliche Sichtweisen und dann kann er dir keine Antwort geben.
Genau, beziehungsweise du meinst Notebook LM, oder?
Nein, also wenn du unterscheidest, also Notebook LM hat einen klaren Use Case, weil eben nur die Dokumente verwendet werden sollen, die da sind. Und wenn du aber jetzt einfach nur in den normalen Chat gehst, ja, so Gemini Chat, ja, und du stellst dort eine ähnliche Frage, wo du ähnliche Quellen auch berücksichtigst, auch reingibst, wirst du auch eine unterschiedliche Antwort bekommen, weil natürlich das gesamte Web durchsucht und im gesamten Web gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen und Berichte und da kannst du auch keine hohe Temperatur reingeben, weil ansonsten könntest du gar keine Antwort liefern. So müsstest du immer sagen, weiß ich nicht.
Ja. Patzenderweise, ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge mal Gemini 3.1 Pro etwas gefragt zur aktuellen Lage mit dem Krieg gegen den Iran und die Auswirkungen auf Öl- und Gaspreise und so weiter und so fort. Das Modell hat mir geantwortet, ja, im Falle, dass so etwas passieren würde, würde das folgende Konsequenzen haben. Also anscheinend hat dieses Modell dann mir aus seinen Trainingsdaten heraus geantwortet und hat gar keine aktuellen Quellen mit einfließen lassen. Fand ich interessant, vor allem weil ich eben ja auch damit gerechnet habe, wenn man diesen Thinking Mode hat, dass dann automatisch auch eine Recherche bei Bedarf im Web stattfindet.
Ja, da musst du das Web-Search noch aktivieren und dann macht er das auch. Ja.
Okay, hat er bisher eigentlich sonst auch gemacht, aber ja, sieht dann, darf man sich da auch nicht drauf verlassen.
Nee, überhaupt nicht. Vor allem, es ändert sich auch regelmäßig. Ne? Also ja. Auch im Deep-Think-Modus, also auch im Deep-Research-Modus kriegst du auch oft einfach Daten aus dem trainierten Modell, obwohl es aktuell genauere Daten aus dem Internet gibt, ja, oder Daten, die eigentlich das Modell widerlegen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Abwägung, okay, wie mache ich den Grounding-Prozess versus ich lasse das einfach durch mein neuronales Netzwerk durchjagen, liefere mal was. Und der Grounding-Prozess, wenn da zufällig was drinnen ist, was irgendeinen Kontext liefert, der dem widersprechen sollte, ist natürlich das Weighting des eigenen Modells immer höher. Ja, klarerweise. Und nicht das, was im Internet steht.
Ja, klar, genau. Gut, lass uns mal weitermachen. Wir haben noch eine Kurzmeldung hier, die auch wichtig ist für die Kategorie KI's Next Topmodel. Und zwar, ja, viele arbeiten ja mit Claude Code. Und da gibt es jetzt neu den Voice Mode. Man kann den aktivieren, indem man einfach slash Voice eingibt und dann kann man das Ganze per Sprache steuern. Das war die Meldung. Punkt. Fällt dir dazu etwas ein?
Check. Okay. Ist geil, habe ich auch schon verwendet.
Super. Gut. Also, das haben wir auch erwähnt. Und ein bisschen spannender finde ich da schon die Veröffentlichung oder den Launch von Computerer durch Perplexity, also das heißt Computer, kann man sich so vorstellen als KI-Betriebssystem und ja, eigentlich so, wie es sein sollte, nämlich man hat eine große Auswahl von verschiedenen KI-Modellen, die dann je nach Aufgabe orchestriert werden, das heißt also je nach Aufgabe werden andere Modelle in Anspruch genommen. Man hat Claude Opus 4.6 sozusagen als zentrale Komponente. Dann hat man Gemini für Deep Research, was ich persönlich auch sehr gut finde. Dann für schnelle Aufgaben gibt's Grok. Man hat für längeren Kontext GPT-5.2 und so weiter und so weiter. Also so das Beste aus allen Welten, kann man sagen. Kostet halt ein bisschen was im Moment. Also ich glaube $200 pro Monat für dieses Perplexity Max Abo. Aber dafür kann es halt auch einiges. Also klingt für mich nach einem guten Ansatz und könnte ich mir vorstellen, mit sowas dann über kurz oder lang mehr zu arbeiten. Ich glaube, dass du das ähnlich einschätzen würdest, wenn ich mir so drüber Gedanken mache, oder?
Ja, also das ist ja das, was uns auch OpenClaw gezeigt hat, ne? Wenn du ein agentisches System verwendest, solltest du nicht bei einem Modell bleiben, sondern das Beste aus den anderen, aus allen Modellen verwenden. Interessant finde ich, dass Perplexity hier 19 unterschiedliche KI-Modelle gleichzeitig verwendet. Das heißt, sie haben da wirklich auch sehr viel sophisticated Fälle drinnen. Und dieses Computer, wie sie es nennen, ist nichts anderes als ein Agent, ja, der ähnlich wie OpenClaw halt über den Browser verschiedene Dinge für dich durchführen kann. Also irgendwie haben jetzt alle kapiert, okay, Agenten sind jetzt das große Ding. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Perplexity tatsächlich, aber ich hatte Perplexity eigentlich schon abgeschrieben, habe nur mal drauf gewartet, wann sie insolvent gehen. Da haben sie jetzt wieder ein bisschen überrascht. Die Frage ist, ob es tatsächlich einen User gibt, der €200 pro Monat oder $200 pro Monat zahlt, um einen generalistischen Agenten zu verwenden und der nicht vielleicht einfach lieber OpenClaw installiert, wo er das genauso machen kann. Und da muss er nichts dafür zahlen, außer die API-Kosten. Also kompliziert. Den Ansatz ist so ein bisschen das letzte Lebenszeichen, habe ich das Gefühl. Vielleicht können Sie tatsächlich, also ich habe es noch nicht getestet und ich glaube auch nicht, dass ich die €200 in die Hand nehme. Es ist so ein bisschen, Manus war ja ähnlich, ne? Manus haben wir auch am Anfang geliebt und jetzt ist es schon, es geht, für manche Use Cases ist es okay, aber in Wirklichkeit, was kann es denn, was ich mit OpenClaw nicht machen kann? Ja.
Also bei Manus, nur mal so eine Bemerkung aus eigener praktischer Erfahrung, habe ich mal zuletzt ein inhaltliches Grobkonzept für eine Webseite erstellt. Und ich war dann wirklich sehr erschrocken über die Zahl der Halluzinationen, die da im Content enthalten waren. Also da waren wirklich so viele Fehler drin, dass die Zeit, die ich für die Überarbeitung gebraucht habe, dass die fast noch höher war, als wenn ich selber gleich gemacht hätte. Also ich war eigentlich immer sehr positiv eingestellt gegenüber Manus, weil es kann schon vieles, muss man sagen, aber das war wirklich fast schon unterirdisch, was die Halluzinationsrate betroffen hat.
Welcome to Meta World.
Ja, Gut, aber man lernt daraus. Man lernt ja draus und es gibt ja für jedes Szenario gibt es das beste Tool oder das passende Tool und Manus ist halt für solche Sachen dann eher nicht das passende Tool, aus meiner Erfahrung zumindest. Vielleicht haben ja andere auch andere Erfahrungen gemacht. Ja. Genau, aber kommen wir nochmal zu Anthropic. Da gibt es auch noch eine interessante Entwicklung und zwar sollen die Computerfähigkeiten von Claude gestärkt werden und dazu hat Anthropic Vercept übernommen, so ein Startup und das soll dann eben ja die Nutzung bestimmter Tools durch Claude verbessern. Was kann man sich da drunter vorstellen? Was konkret kann das bringen, Josef?
Also Computer Use ist ja quasi der Holy Grail aktuell in diesen ganzen agentischen Fähigkeiten. Also eine KI, die tatsächlich den Browser sauber bewegen kann und bedienen kann, der auf deiner Betriebssystemebene verschiedene Dinge machen kann. Das heißt, das ist alles noch sehr clunky. Also wenn du schon mal dem Opus zugeschaut hast, wie er braust und wie er versucht, irgendwas zu klicken, das dauert schon eine Zeit, bis er das richtige Icon gefunden hat, bis er da drauf klickt. Also da hat man manchmal das Gefühl, so, darf ich dir jetzt helfen? Also es ist die Ungeduld steigt in einem hoch. Das liegt natürlich daran, dass die halt alle mit verschiedenen so Screenshot-Methoden arbeiten. Und es gibt eben Vercept, das ist halt ein Startup, das spezialisiert ist auf diese Computer-Use-Fähigkeiten. Und offensichtlich hat Anthropic beschlossen, so, sie haben keinen Bock mehr, da mehr Zeit zu investieren. Sie kaufen einfach Know-how hinzu. Das ist günstiger. Und das wird, glaube ich, auch so das Wettrennen der Zukunft sein. Wer wird es schaffen, das Computer-Use-Problem nachhaltig zu lösen? Das wird die nächste Revolution sein, meiner Meinung nach.
Aber Stichwort Computer-Use und Browser-Nutzung durch KI, das ist eigentlich ein gutes Stichwort für die nächste Meldung. Das Ganze hat auch immer so gewisse Implikationen auf die Sicherheit. Und das zeigt interessanterweise jetzt auch gerade wieder, wir hatten es ja gerade schon von Perplexity, mögliche Beeinflussung, Kaperung von Komet, das ist ja Perplexitys KI-Browser. Und da ist es wohl gelungen, mit manipulierten Kalendereinladungen lokale Daten bis hin zu Passwörtern über das One-Password-Konto dann auch zu stehlen. One-Password ist ja dieser Passwort-Safe, den es da gibt in diesem Browser. Und offensichtlich kann der Agent eben nicht zwischen Nutzerabsicht und irgendwelchen Angriffen unterscheiden. Also man spricht hier auch von einer Intent-Collision. Und das ist für mich jetzt schon wieder so eine, man sagt ja so neudeutsch Red Flag. Also, dass ich sagen würde, sowas würde mich davon abhalten, dieses Produkt jetzt erstmal intensiver zu nutzen. Siehst du das ähnlich kritisch?
Ja, ich meine, aber das ist ein Problem, das sich leider auch nicht lösen lässt. Ja, weil, sobald man einen Agenten ins freie Web entlässt, wo er irgendetwas tun soll, was er vorher noch nicht getan hat, dann weiß er ja nicht, was als nächstes kommen wird und folgt den Instruktionen, die ihm gestellt werden. Also wenn er jetzt auf einer Webseite ist, loggen Sie sich hier ein, dann klickt er da drauf. Dann wird ihm gesagt, ja bitte tragen Sie das oder das ein. Und jetzt kann man mit verschiedenen Prompt-Injection-Methoden oder Texten, die halt oder halt verschiedenen Tools, die halt beim Laden dieser Seiten ausgelöst werden. Woher soll der denn wissen, was jetzt normal ist und was nicht normal ist? Vor allem, wenn es im Kontext seiner Tätigkeit ist. Also wenn es tatsächlich der Kontext ist, schau dir diese Seite an oder buch mir irgendwas darüber und dann steht da halt, ja, um das zu buchen, musst du aber jetzt noch einen Kalendereintrag einmachen oder du musst jetzt deinen Passwort-Safe aufmachen und dort ein neues Passwort generieren. Ja. Und während er das tut, sagt er, okay, jetzt zeig mir aber bitte das Passwort zu irgendwas anderem, weil das hat jetzt nicht funktioniert. Und so kannst du halt den irreführen, solange bis er dir halt alles gibt, weil er ja nicht weiß, was kommen wird. Woher soll er das denn wissen? Wir als Menschen haben einen gesunden Menschenverstand, ja. Und wenn ich auf einer Phishing-Seite bin, sage ich jetzt einmal, ja, die ausschaut wie meine Bank, aber das Logo schaut irgendwie komisch aus oder das Design der Seite ist irgendwie blöd oder die Hälfte der Seite ist nicht geladen, weil irgendwelche Bilder da drauf sind, die nicht sauber geladen werden können, dann wissen wir, irgendwas stimmt nicht, ja. Aber das sieht ja die KI gar nicht, ja. Und du kannst all das Common Knowledge, was du jetzt schon durch die Nutzung des Browsers oder des Betriebssystems oder irgendwelcher Pop-ups, wissen wir ja schon, was Blödsinn ist und was nicht Blödsinn ist. Und das wurde ja bis jetzt noch nicht trainiert, weil es auch gar nicht geht. Du kannst ja nicht deinen Browser, also du kannst ja nicht einen Computer Use Agent irgendwie das halbe Internet screenshotten lassen, über jede Unterseite, wo irgendwelche Pop-ups, sei es jetzt, früher gab es ja diese Porno-Pop-ups oder Gaming-Pop-ups oder was auch immer. Wir sind das alles schon gewohnt und wir wissen, wenn das kommt, Browser killen, ja, weil das hört nicht auf. Du kannst klicken, was du willst, das hört nicht auf. Ja? Und das sind so Dinge, das haben wir halt alles schon gelernt, aber das kann der Computer noch nicht oder das kann halt die KI noch nicht. Sie wird das auch lernen. Es wird auch immer besser werden in der Prompt Injection, aber solange der klare Outcome nicht vorgeschrieben ist, den er auf dieser Seite den er exekutieren soll, wird das Problem nie gelöst sein.
Gut. Aber du hast mich jetzt nicht wirklich überzeugt, dass ich das dann einsetzen werde. Im Gegenteil.
Ja, also ich würde es auch im freien Internet nicht einsetzen, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist für Dinge wie, weiß nicht, CRM, wenn du im Business-Kontext irgendwas ins CRM eintragen und so, wo du ihm auch klar sagen kannst, es gibt diese Buttons, es gibt diese Sachen, es gibt diese Funktionen und nur das hast du zu bedienen. Alles andere, was um dich herum passiert, hast du zu ignorieren. Dann kannst du den in einen Workflow einbinden. Aber wenn du den ins freie Internet lässt und es gibt plötzlich ein Redirect, dann ist er da und weiß nicht, was los ist. Ja? Ja,
kann man ja schon fast Mitleid haben.
Ja.
Okay, also das sollte man auf jeden Fall wissen und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man solche Tools dann nutzt, beziehungsweise wenn man ihnen dann auch weitreichende Berechtigungen einräumt. Gut, kommen wir zum nächsten Themenblock und zwar Infrastruktur-Rechenzentren. Und da müssen wir aus aktuellem Anlass darauf eingehen, dass ein Rechenzentrum oder sogar mehrere von Amazon Web Services in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Drohnen getroffen worden sind und ja, dass das dann auch Auswirkungen hatte in der Region und dass natürlich auch nochmal strategische Erwägungen in unseren Breiten nach sich zieht. Vielleicht mal eins nach dem anderen. Was ist da passiert und welche Konsequenzen sollte man daraus ziehen, deiner Meinung nach?
Also was wir wissen ist, es wurde erst am 3. März bestätigt, dass am 1. März ein AWS-Rechenzentrum eben wie gesagt in den Vereinigten Arabischen Emiraten von einer Drohne getroffen wurde, was zu einem Brand geführt hat und was zur Abschaltung des Stroms letztendlich geführt hat. Das heißt, man musste das ganze Rechenzentrum runterfahren. Dadurch wurden zwei Availability-Zonen in der Region ME Central 1 sozusagen in der UAE-Region und eine in der ME South One, also Bahrain, ist quasi komplett ausgefallen. Und das hat bedeutet, dass in dieser Region über 50 AWS-Dienste einfach eingeschränkt waren. DynamoDB, Lambda, EC2, S3, also ganz viele Services. Und das ist das erste Mal, dass Hyperscaler von einem geopolitischen Konflikt betroffen waren. Und das impliziert jetzt ganz neue, das löst jetzt ganz neue Überlegungen der Redundanz und auch der Region aus. Ja? Weil bis jetzt war einer der Hauptfaktoren Strom und Kosten. Jetzt stellt sich aber heraus, es ist gar nicht so eine geile Idee, in einem Krisengebiet Datacenter aufzubauen, wenn die plötzlich durch irgendeinen schwachmatischen Konflikt, den irgendwer auslöst, dazu führt, dass der abgefackelt wird. Das heißt, auch für die Nutzer dieser Hyperscaler, also natürlich sind die Hyperscaler noch redundanter als jedes klassische Unternehmen. Aber auch klassische Unternehmen müssen sich jetzt Gedanken darüber machen, ob sie Redundanzen innerhalb der in ihrer Cloud-Strategie sich überlegen müssen. Das heißt, für alle Datacenter oder für alle Unternehmen, die viel Rechenzentrumskapazitäten benötigen, muss man sich jetzt tatsächlich Georedundanzen über mehrere Kontinente Gedanken machen und halt auch Ausfallszenarien durchspielen, die bei gewissen Risiken dann einfach passieren. Ja. Das heißt, die Datacenter-Leute müssen sich jetzt auch mit Geopolitik beschäftigen.
Wenigstens jetzt, ja. Geopolitik und wir hatten es ja vorhin auch schon von Souveränität, Unabhängigkeit in technischer Hinsicht, vor allem von den USA, ist ja hier in der EU nach wie vor ein stark diskutiertes Thema. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wir im Bereich der Hardwarefertigung hier ein Unternehmen haben in Europa, das ja Weltspitze ist und was eigentlich die meisten anderen oder alle anderen nicht haben. Es geht um sogenannte Lithografiemaschinen. Das heißt also Maschinen, die die Grundlage herstellen für die Chip-Erstellung, für die Halbleiter-Erstellung. Das Unternehmen, von dem ich spreche, nennt sich ASML, sitzt in den Niederlanden und da wird jetzt eine neue Technologie erprobt, das sogenannte Advanced Packaging. Und das sagt im Grunde oder sieht vor, dass Chips miteinander verbunden und übereinander gestapelt werden können. Und die Frage, die ich jetzt dir stellen möchte, ist erstmal, was hat es damit auf sich und warum ist es so wichtig gerade in der jetzigen Zeit?
Es gibt ja in der Supply Chain gibt's ja unterschiedliche Bereiche. Also es gibt sozusagen die Maschinen, die Chips bauen. Das ist ASML. Dann gibt es die Hersteller, die mit diesen Maschinen Chips entwickeln. Das ist TSMC in dem Fall. Und dann gibt es diejenigen, die aus diesen Chips dann tatsächliche Prozessoren bauen, die dann in Einsatz kommen. Und dieser Prozess, wo aus diesen Chips ganze Prozessoren entstehen, wo eben die Kombination aus Speicher und Rechenchip, dass die zusammenführen, das ist quasi dieser Advanced Packaging Mechanismus. Das heißt, hier werden die einzelnen Komponenten, also diese Memory Wall, ja, also zwischen Prozessor und Speicher, damit die sozusagen zusammen funktionieren, gibt es eine Art Substrat und in diesem Substrat werden die dann zusammen verbunden, damit eben der Chip mit dem Memory-Bereich sprechen kann. Weil das sind zwei unterschiedliche Strukturen sozusagen, die hier mit den Lithografiemaschinen in das Silizium gebrannt werden. Und bis jetzt ist es so, dass das Packaging sehr stark in China passiert. Teile davon passieren auch schon bei TSMC. Und jetzt überlegt ASML strategisch, sich auch nicht nur quasi am Anfang der Lieferkette sich zu positionieren, sondern auch am Ende der Lieferkette, das heißt, wo das Packaging stattfindet. Das hat mehrere Vorteile, das zu tun, weil damit eröffnen sich auch ganz neue Geschäftsbereiche, klarerweise. Also sie sind dann nicht mehr so abhängig von den ganzen Lieferanten wie TSMC oder von Asien. Und dadurch, dass das gesamte Packaging-Thema fast ausschließlich in Asien passiert und in China passiert, ist es tatsächlich ein riesiges Supply Chain Risk. Ja? Weil vielleicht kriegen wir es hin, dass wir in den USA oder in Europa auch eine Chipfabrik hinbekommen. Aber was wir auf gar keinen Fall bekommen, und das hatten wir bei dem Fall, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Firma geheißen hat, die diese Chips für die Automobilindustrie gebaut hat, die dann plötzlich sozusagen verweigert haben, dass das ausgeliefert wird. Ja? Und da war das Packaging in China. Das heißt, man konnte zwar in Europa die Chips bauen, aber es hat nichts gebracht, weil zusammengeklebt wurden sie in China. Und wenn sie nicht zusammengeklebt sind, sind sie auch wertlos. Ja? Und genau das ist jetzt auch hier der Fall. Und deswegen überlegt quasi ASML hier strategisch, sich auch in das Packaging reinzubringen. Ja? Und hier, also das ist natürlich ein Vorhaben, das ist ein Denken für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das wird so schnell, kriegen Sie das auf keinen Fall hin. Und das ist auch der Planungshorizont, den ASML grundsätzlich hat. Also die denken hier schon sehr, sehr viel weiter. Aber es gibt auch, also es ist auch ein großes Risiko, ja, weil aktuell sich auch vieles gerade verändert in der Fertigung von Chips. Ja, also es gibt einige Bewegungen, die weggehen von diesen klassischen Trennung. Also du hast halt quasi den Prozessor und den Speicher, sondern es gibt immer mehr Memory-on-Chip-Geschichten, wo du auch diese High-Bandwidth-Memory-Thematiken nicht mehr in das ganze Packaging reinbringen musst, sondern es läuft alles auf dem Chip und dann bräuchtest du auch das ganze Packaging nicht mehr. Ja? Wir haben auch ein paar Beispiele heute, die auch eine ganz neue Architektur von Computerchips darstellen. Also unter anderem, Talas heißen die zum Beispiel. Das ist ein Deep-Tech-Startup, das vor 2,5 Jahren gegründet wurde. Hat nur 24 Mitarbeiter und haben irgendwie 200 Millionen geraced. Und die bauen einen KI-Chip, der weggeht von dem Grundgedanken, wie beim GPU, dass der alles machen kann, sondern der wird quasi nur für ein Modell gemacht. Das heißt, da läuft halt Llama 3.1 drauf. Und zwar nur dieses eine Modell, aber das ist so gehardend, dass es um den Faktor 20, 30, 40 schneller ist als selbst Cerebras oder Grok. Ja, also Cerebras ist das mit dem großen Chip, also wo alles aus einem Silicon ist. Oder Grok ist das, was jetzt Nvidia gekauft hat. Es gibt hier Messwerte zum Beispiel von Llama 3.1b, 8b, also wo ein Verhältnis 230 zu 16.960, also Tokens per Second. Ja? Also ein Nvidia B200, also schon die Blackwell-Generation, würde 353 Tokens per Second generieren und dieser Talas HC1 generiert 16.960, also um ein Vielfaches höher. Ist natürlich der Nachteil, dass du das pro Modell, also du hast nur mal einen Chip, aber auch die Architektur ist so gebaut, dass du eben du brauchst halt diese High-Bandwidth-Memory-Chips nicht mehr. Und du hast auch dieses Memory-Wall-Problem nicht. Das ist alles auf dem Chip. Und du brauchst auch diesen ganzen Advanced Packaging-Teil nicht mehr, weil alles quasi einfach auf das Ding draufgelötet ist und es hocheffizient für genau diesen Use Case genutzt wird. Das hat natürlich Implikationen für Stromverbrauch, Geschwindigkeit. Und wenn du tatsächlich irgendwann einmal bei einem Level bist, wo wir gesättigt sind, sage ich jetzt einmal vom Level, also vom KI-Modell, dann wird das wahrscheinlich auch ein Riesending werden. Ja. Aber wie gesagt, es gibt halt jetzt verschiedene Bewegungen gerade. Also auf der einen Seite eben strategische Überlegungen, wie positioniert sich Europa mit ASML in dem gesamten Chip-War. Und gleichzeitig gibt es aber in der Chip-Entwicklung einfach so viele Bewegungen, dass es kaum möglich ist, die Zukunft vorauszusagen. Ja? Also es gibt auch ein weiteres Startup, das heißt MaxT, also MatX. Ja? Das sind so auch ehemalige Google TPU, also ehemalige Google-Mitarbeiter, die in diesem Google TPU gearbeitet haben, die jetzt auch wieder eine 500 Millionen Series B geraced haben, die quasi so einen Zwischenschritt haben. Ne? Also die haben es ist dann keine GPU, sondern es ist eher so ein bisschen der Ansatz wie bei Grok, dass es hochspezialisiert ist, aber halt trotzdem nur für Inference und du hast halt so eine Art, du hast jetzt nicht mehr diese, also das Memory Wall Problem ist zwar da, aber es wird durch eine andere Technologie gelöst. In dem Fall sind es quasi SRAM, die als Hybrid, also hybride SRAM vor den High Bandwidth Memories gesetzt werden. Damit kannst du natürlich dieses Memory Wall Problem ein bisschen umgehen, weil du das alles vorher in den SRAM laden kannst und damit viel schneller rechnen kannst, als wenn du alles die ganze Zeit hin und her schaufeln müsstest. Du hast quasi so eine Art Buffer eingebaut, womit du dann eine deutlich höhere Inference hinbekommst. Also es ist quasi so, es gibt so die Full-Blown-Variante GPU, ja, Nvidia, All-In, wir können Inference, wir können Modelle rechnen und wir können das groß skalieren. Dann gibt es eben diesen Grok oder MatX-Ansatz. Wir haben irgendwie, wir versuchen den High Bandwidth Memory in irgendeiner Art und Weise loszuwerden oder etwas vorzuschalten. Und dann gibt es halt die extreme Vitalas, die dann sagen, hey, all on chip und gib ihm, aber dafür halt nur für dieses Modell. Und wir wissen ja auch, es gibt ja auch verschiedene ganz andere Technologien, analoge Prozessoren, die wir letztes Jahr schon besprochen hatten. Es gibt auch photonische Chips. Also es gibt ganz viele Richtungen gerade. Und wir können nicht sagen, wer das Rennen machen wird.
Ja, also nicht nur auf der Ebene der Modelle tut sich viel, sondern eben auch auf der Hardware-Ebene und auch auf der, wie wir vorher gehört haben, auch auf der Produktionsebene der Hardware, also entlang sozusagen der Wertschöpfungskette oder in den verschiedenen Layern, wenn man das mal technisch betrachten möchte. Bleiben wir noch so ein bisschen bei Europa oder jetzt auch speziell Deutschland, denn Deutschland hat jetzt die Verwendung von DeepSeek als DSGVO-widrig erklärt und auch Apple und Google aufgefordert, die App aus den App Stores zu löschen. Warum denn das?
Ja, also was ich mitbekommen habe, geht es darum, dass sich herausgestellt hat, dass wenn man DeepSeek über die API verwendet, dass da Daten übertragen werden an China, die eigentlich nicht compliant sind nach DSGVO. Und auch nachdem die EU mehrfach DeepSeek angesprochen hat, dass sie das bitte unterlassen sollen, hat sich das nicht verändert. Und jetzt hat halt die EU einfach schnell gegriffen und hat gesagt, okay, es gibt hier ein Risiko und hat kurzerhand quasi erklärt, dass das jetzt blockiert werden soll. Es wird wahrscheinlich demnächst tatsächlich eine Blockierung geben. In Frankreich, Irland und Niederlande ist das bereits blockiert. Und jetzt könnte es sein, dass das europaweit blockiert wird. Was da tatsächlich dran ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass DeepSeek hier massenweise Daten abzieht, um sie dann halt für ihre Zwecke zu verwenden.
Das gilt aber dann nur, wenn ich sozusagen die offene Version oder beziehungsweise die Cloud-Version von DeepSeek verwende. Aber wenn ich es lokal nutzen würde, müsste das doch eigentlich okay sein. Man kann es auch offline nutzen.
Genau, wenn du die Open-Source-Variante bei dir installierst und sie sowieso vom Internet abschneidest oder halt kein Calling Home drinnen hast, dann ist das natürlich was anderes. Aber es geht hier tatsächlich um die API-Variante. Die hier datenrechtswidrig arbeitet.
Okay, gut. Und dann noch eine weitere Meldung, die auch die EU und die Regulierung betrifft. Und zwar geht es um den EU-AI-Act. Genauer gesagt geht es um Artikel 6 Hochrisikosysteme. Da hätte jetzt eigentlich im Februar schon die Veröffentlichung der Leitlinien zur Klassifizierung angestanden. Allerdings ist diese Frist verstrichen und es gibt sie noch nicht. Soll jetzt im März oder April kommen. Ist jetzt natürlich für Unternehmen, die mit KI arbeiten in Europa, nicht so ganz glücklich, weil da Planungssicherheit fehlt. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen oder wo sind denn da die Probleme zu finden?
Ich glaube, sie haben einfach nicht ausreichend Zeit gehabt, um diese Leitlinien tatsächlich zu definieren. Ja, weil es bewegt sich alles sehr schnell. Außerdem gibt es auch diese geopolitischen Probleme, sage ich jetzt einmal, was die USA und den Druck aus den USA mit den Zöllen angeht. Das heißt, es gab ja auch diesen digitalen Omnibus, der ja vieles erleichtern sollte. Aber das hängt alles irgendwie zusammen, leider. Und sie haben es jetzt nicht geschafft, dass sie diese Leitlinien für diese Hochrisikoklassifizierung hinbekommen haben. Das heißt, dass wir halt immer noch in der Luft hängen. Ja? Bis zum 11. März wollen sie das machen. Wenn sie es nicht hinbekommen, dann ist auch der digitale Omnibus quasi für die Fische, weil dann gilt ab August 2026 gelten die Regeln, wie sie da stehen. Es gibt auch keine Verschiebung, die auf Dezember 26 gehen sollten. Und für all die Unternehmen, die hier betroffen sind, heißt das jetzt, dass sie erstens einmal auf dieses Ganze, also bis zum 11. März tatsächlich auf das Thema achten sollten und schauen, wie ist jetzt die Lage, also passiert etwas oder nicht. Wenn nichts passiert, ist es wirklich kompliziert. Aber jeder sollte die Grundkategorien schon mal selbst festlegen. Ja, weil die sind im Gesetz auch schon enthalten. Das heißt, all die Leute, die jetzt ein bisschen in der Luft hängen, sollten hier zur Eigeninitiative greifen und schon eine Grundkategorisierung durchführen, um, dann nicht irgendwie in der Luft zu hängen. Weil die Execution im August wird kommen. Ja? Auch wenn jetzt keiner gesagt hat, was konkret oder wie oder wie das genau ausschauen soll. Das heißt, es ist ein bisschen Aktionismus oder halt vorausschauendes Handeln gefragt, würde ich jetzt mal sagen. Und was man auch ein bisschen berücksichtigen sollte, solltet euch jetzt nicht über den Tisch ziehen lassen von all den Unternehmen, die jetzt rausgehen und sagen, hey, wir wissen genau, wie das zu funktionieren hat. Ich zeige dir, wie man das Problem löst. Und dazu musst du nur den Workshop kaufen für 399. Dazu gibt es eine Schulung. Ja, also die kommen jetzt alle wie die Schwammerl aus dem Boden. Also lasst euch nicht über den Tisch ziehen.
Genau, hört lieber unseren Podcast. Genau, apropos, wir hätten jetzt eigentlich noch ein Schwerpunktthema, was wir vorbereitet haben. Aber da wir jetzt auch schon wieder fast anderthalb Stunden miteinander hier sprechen, verschieben wir das einfach auf eine der nächsten Ausgaben. Wir verraten auch noch nicht, was es ist. Ihr dürft aber gespannt sein.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ja, weil ich glaube, das wird jetzt too much.
Genau, denke ich auch. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon wieder viel Informationen vermittelt und das heißt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und uns bis hierhin auch aufmerksam gefolgt seid und uns auch folgen konntet, dann ja, dann habt ihr wirklich eine Auszeichnung verdient und natürlich auch unseren Dank, dass ihr immer schön bei uns reinhört. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier, dass wir uns wieder ausgetauscht haben, Yusuf. Und es hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und verabschiede mich an dieser Stelle auch schon und sage einfach Tschüss an alle. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr alle so lange zugehört habt. Und ich hoffe, wir waren euch heute nicht ein bisschen zu, ich hoffe, wir waren euch nicht zu radikal in unseren Sichten. Aber so, also vor allem ich sehe die Welt halt so, wie ich sie euch jetzt beschreibe. Und das ist alles nur Meinung. Nichts von dem, was ich sage, hat Anspruch auf Richtigkeit. Das nochmal irgendwie mitzugeben. Aber das wisst ihr natürlich schon, weil ihr alle gebildete und verständnisvolle Zuhörer seid, Zuhörer und Zuhörerinnen seid. wer diskutieren möchte, kann das gerne tun. Auf LinkedIn bin ich offen für alles, auch der Christian. Ihr könnt auch gern bei den Kommentaren etwas dazu schreiben. Wir freuen uns über jegliches Feedback und auch über konträre Sichtweisen. Wir wissen ja, Diversität belebt das Leben. Und das wollen wir. Deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss.